Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Michael Basse. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Yang Zone. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt und ihn selbst sprechen. Wie schreibt er, wie recherchiert er und natürlich auch, wie sind seine weiteren Pläne? Mich interessiert ebenso der Mensch Michael Basse. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 85. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
Auch danke für die Einladung.
Wenn ich Sie fragen würde, ganz spontan, welches ist Ihr liebster amerikanischer Film?
Also mir fällt sofort Jack Nicholson als Schauspieler ein. Einer flog übers Kuckucksnest oder auch Chinatown oder Besser geht's nicht, einer seiner letzten Filme, herrlich als Komödiendarsteller. Also dieser Mann kann auch eine saure Gurke darstellen, so wie eine Baut Schmidt. Also das hängt sehr stark an den Schauspielern und die Amis haben halt fantastische Schauspieler. Und also das wäre so die Richtung, Jack Nicholson und geistreich, intellektuell, schlagfertig, ja, sowas.
Na super. Es ist ja immer bei solchen Filmen, die wir sehen, auch die Sie alle genannt haben, die sind ja alle übersetzt, also sind ja alle in Deutsch synchronisiert. Und wir haben ja da etwas, was tatsächlich etwas sehr Wertvolles ist. Ist das nicht noch quasi ein zweites Drehbuch, was wir da mitbekommen, durch den Menschen, der das synchronisiert?
Naja, also bei einigen Serien sagt man sogar, dass die Übersetzung, die Synchronisation besser war als das Original. Ich denke da zum Beispiel an Die Zwei. Die Zwei war im Original ein Flop in England, aber auf den deutschen Fernsehschirmen fast nicht zu schlagen. Also die hatten eine riesig große Fangemeinde. Und das lag eben daran, dass die Dialoge so fantastisch ins Deutsche übertragen haben und da noch zusätzlichen Witz reingebracht haben. Aber das ist auch mir beim Übersetzen, früher habe ich noch übersetzt, so gegangen, dass ich manchmal das Gefühl hatte, meine Übersetzung ist besser als das Original. Den gegenteiligen Fall gibt es natürlich auch, dass das Original einfach nicht zu toppen ist und dass die Übersetzung immer schlecht dagegen aussieht, aber wenn Sie es aufs Fernsehen beziehen, was ja nun jetzt nicht unbedingt eine poetische Sprache transportiert, da kann man unter Umständen sogar mit der Übersetzung besser liegen.
Aber dass Sie gerade ansprechen, dass Sie übersetzt haben, ich habe es gelesen, dass Sie Englisch, Französisch übersetzt haben und sogar Bulgarisch. Ja. Ich meine, die ersten beiden, das verstehe ich noch so ohne weiteres, aber wie kommt man denn zu Bulgarisch?
Ja, ja, also das sind eben diese berühmten Zufälle im Leben. Ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern ich war damals jüngstes Mitglied im Bayerischen Schriftstellerverband 1988 unter Lore Schulz-Wild, als der Verband noch eine Bedeutung hatte. Und da sollte eigentlich ein anderer Schriftsteller, Ludwig Fels, zum jährlichen Austausch nach Bulgarien fahren und der wurde kurzfristig krank. Und dann haben sie eben mich gefragt als jungen Eissporn, hast du nicht Lust, da nach Bulgarien zu fahren? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und innerhalb von 5 Tagen hatte ich mein Voucher-Ticket und meine nötigen Papiere und bin dann völlig ins Wasser gesprungen da in Bulgarien, ohne ein Wort Bulgarisch zu kennen. Und als ich zurückkam, habe ich halt gedacht, das geht nicht. Du kannst da nicht einfach 3 Wochen Urlaub machen und nichts transportieren, so wie einige meiner Vorgänger, die tatsächlich dann wirklich nur da waren und zurückkamen und einen schönen Schwarzmeerurlaub gemacht haben. Und dann habe ich hier am Slawistik-Institut an der LMU habe ich neben meinem Philosophiestudium auch noch Bulgaristik belegt und habe 3 Semester Bulgaristik gepaukt. Das war sehr anstrengend, aber der Erfolg hat sich dann auch eingestellt. Ich habe dann eben nicht wie andere Überträger oder Übersetzer, die mogeln, indem sie sich Interlinearübersetzungen machen lassen und aus diesen Interlinearübersetzungen dann Nachdichtungen herstellen, die manchmal mit dem Original wirklich gar nichts mehr zu tun haben, konnte ich eben eine grobe Übersetzung machen und habe diese grobe Übersetzung dann meinen bulgarischen Freunden geschickt, die dann korrigiert haben und zurückgeschickt haben mit den Fehlerkorrekturen. Und darauf basierend habe ich dann eine Nachdichtung gemacht. Also ein sehr mühsames, kompliziertes Verfahren. Aber ich kann mit Fug und Recht sagen, dass die Gedichte, die ich übersetzt habe aus dem Bulgarischen, tatsächlich von mir übersetzt wurden und nicht von irgendjemand anders.
Mhm. Diese Art, die Sie eben gerade beschrieben haben, diese Interims- oder die Übergangsübersetzung.
Interlinear-Übersetzung.
Interlinear, das habe ich noch nie gehört, die Vokabel.
Ja, das ist das, was im Fachjargon so heißt. Ja, wenn man irgendwelche Nicht-Poeten, Nicht-Dichter, Dolmetscher oder was weiß ich, dran lässt, eine Rohfassung zu machen.
Ach, okay.
Und diese Rohfassung wird dann deutschen Dichtern vorgelegt und dann heißt es nachher so schön, nachgedichtet von so und so. Aber dass dieses nachgedichtet bedeutet, dass der von der Sprache eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, ne? Das kriegt der Leser in den seltensten Fällen mit.
Ah, das verstehe ich. Wenn ich mich recht erinnere, war es Umberto Eco, der mal gesagt hat, übersetzen ist doch ganz einfach. Man sagt das Gleiche nur mit anderen Worten. Aber ich denke, das ist es nicht.
Nein, sehe ich auch nicht so. Also da muss ich dem sehr geschätzten Herrn Umberto Eco leider widersprechen. Also der selber übrigens einen fantastischen Übersetzer hatte, Burkhard Kröber.
Aha.
Das wird immer so als Verdienst von Krüger und Hansa Verlag, dabei war das der Kröber, der den entdeckt hat und den Krüger seinerzeit vorgeschlagen hat als Autor und den auch selber übersetzt hat, den Namen der Rose. Und ist nicht richtig, wenn Umberto Eco sagt, das ist das Gleiche, nur mit anderen Worten. Nee, es gibt, das weiß jeder ernsthafte Übersetzer, es gibt Dinge, die kann man gar nicht übersetzen. Da muss man Äquivalente suchen, also weil nicht alles eins zu eins übermittelbar ist. Und insofern verliert das Original bei jeder Übersetzung. Aber im geglückten Fall, wie gesagt, kann es auch was dazu gewinnen, was es im Original vielleicht nicht hat. Aber übersetzen ist praktisch wie über einen Fluss setzen, also von einer Sprache in eine andere übersetzen heißt eben, dass man teilweise ganz andere Bilder, semantische Wortfelder sozusagen anzapfen muss, um Äquivalente zu finden.
Ja, also ich denke auch, das ist von Eco ein bisschen ironisch gemeint gewesen.
Natürlich.
Was mir aufgefallen ist, und da habe ich gestaunt tatsächlich, 2016 erschien ihr Roman Amerikanische Zone. Und jetzt kommt sozusagen mit einem etwas amerikanisierten Titel, wenn man so will, kommt dann nochmal wieder. Warum haben Sie das gemacht? Warum nicht einfach eine neue Ausgabe? Haben
Nein, das, das war im Selbstverlag erschienen 2016, nachdem ich bei 40 Verlagen und auch einigen Agenturen abgeblitzt bin. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt habe ich so viel Arbeit da reingesteckt, jetzt will ich das publiziert sehen. Der typische Autorentrotz. Aber dann in der Pandemiezeit habe ich mir das Ganze nochmal vorgenommen und habe gesehen, dass er Schwächen hat, dass er ökonomisch unausgewogen war. Einige Kapitel waren viel zu lang, andere vergleichsweise zu kurz und die Gewichtung zwischen den Protagonisten stimmte nicht. Der Erzählfluss teilweise war abgehackt, dadurch, dass da essayistische Passagen drin waren. Ich habe also sehr viel politischen Firlefanz und Essayistik rausgenommen und habe sozusagen wirklich stärker aufs Erzählen geachtet und außerdem versucht, den vier Protagonisten jeweils eine stärkere eigene markante Stimme zu geben. Ja, das war bei der vorigen Fassung auch nicht so ganz geglückt. Da war nicht immer klar, wer spricht. Und jetzt ist es, glaube ich, doch sehr klar. Und dann habe ich das Buch sehr ausgewählten Leuten nochmal zugeschickt. Kriegte auch ein positives Echo. Und der Herr Klöpfer vom Klöpfer-Kröner Verlag, der das ursprünglich auch abgelehnt hatte, der war dann sofort überzeugt und sagte, ja, nee, das machen wir jetzt.
Ah ja, und Sie sagten essayistische Teile drin, in denen Sie sehr viel erzählt, erklärt haben.
Ja, so politischen Hintergrund, zum Beispiel in dem Bulgarien-Kapitel mit der Lydia, da waren 80 Seiten, das war ursprünglich 80 Seiten, da habe ich gleich mal 30 Seiten rausgestrichen, Politik. Ja. Weil man wollte natürlich dem deutschen Leser, oder ich wollte dem deutschen Leser, so wie ich das vom Radio her kannte, von meinen Features und Autorenporträts und so, wollte ich natürlich auch immer den politischen Hintergrund erklären, also dieser pädagogische Impetus, den die Öffentlich-Rechtlichen alle so haben, ja. Und den musste ich mir abtrainieren, den musste ich mir abgewöhnen, habe gesagt, okay, du machst hier nicht öffentlich-rechtliches Radio, du machst hier Literatur und da darf es keine Hänger geben. Da darfst du den Leser nicht irgendwann mit einer Durststrecke belasten, wo er sagt, warum soll ich mir das alles reinziehen? Das interessiert mich so wenig, wie wenn in Grönland ein Sack Reis umfällt. Ja? Mhm. Und da muss man eben höllisch aufpassen, dass man keine Hänger außer Cliffhangers, aber keine Hänger
gut. An Bord. Die sind ja gewünscht. Ne? Ist es vielleicht auch so gewesen, dass Sie an vielen Stellen oder an einigen Stellen dem Lesern noch nicht richtig vertraut haben, dass er schon verstehen wird, worum es geht?
Ja, genau. Man ist geneigt dann als Erklärjournalist ist man geneigt, immer von der Dummheit der Hörer oder Leser auszugehen, was natürlich Blödsinn ist. Ja. Und, aber wie gesagt, das hat eben auch deshalb 6 Jahre gedauert, um diese narzisstische Kränkung, dass das Buch niemand haben wollte, zu verdauen und mir einzugestehen, dass es vielleicht doch die eine oder andere Schwäche gibt. So schlecht war es nicht, also weil Stena Dolny hat ja auch das Urmanuskript gelesen und war davon sehr angetan. Aber er hat mir auch schon gesagt, lassen Sie es mal eine Weile liegen und überarbeiten Sie es dann nochmal, was ich nicht gemacht habe. Aber dann nach 6 Jahren jetzt doch gemacht habe und der Erfolg gibt Herrn Nadolny recht.
Ja, ich meine, aber es ist immerhin das Ihr Baby gewesen. Und wie läuft es denn überhaupt bei Ihnen? Ich habe gesehen, es gibt einige doch sehr interessante Rezensionen.
Ja, gestern fand leider mit etwas Verzögerung erst die Buchpremiere in Stuttgart statt, in der Stiftung Geiststraße. Und pünktlich aber doch zur Buchpremiere hat die Stuttgarter Zeitung das Buch rezensiert mit Hinweis auf die Veranstaltung. Und zwar niemand geringer als der Ressortchef Kultur hat da selber zur Feder gegriffen, was für mich natürlich sehr vorteilhaft und schmeichelhaft war. Vorher war in den 3 Monaten des allerdings seit Erscheinen des Buches sehr, sehr überschaubar die Reaktionen. Also hat sicher auch mit der Pandemie zu tun und so, aber es hat auch damit zu tun, dass eben keine Buchvorstellung stattfand. Wissen Sie, ein Buch, wenn das dann im März erscheint und es findet, wie ich erwartet hatte, keine Vorstellung im April statt, dann warten die alle, ja, wie wird das Buch nicht irgendwann mal vorgestellt? Und es gab eben leider aus veranstaltungstechnischen Gründen Verzögerungen. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass die Literaturhäuser alle mauern, in meinem Fall. Und man muss dann eben alternative Standorte suchen. Und das hat eben Zeit gebraucht. Aber es sind doch einige inzwischen Reaktionen erschienen. Mich persönlich hat sehr, sehr gefreut das Literaturportal Bayern von einem jungen Mitarbeiter.
Peter Czolk, ja.
Der sich das selber bestellt hat. Und es gibt immerhin die Meinung der Bayerischen Staatsbibliothek so wieder, mehr oder weniger.
Ja, ja.
Und darin wiederum hat mich besonders eine Sache gefreut. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Das Buch ist reine Rollenprosa. Also es gibt keinen autorialen Erzähler, sondern es wird immer aus Sicht der betroffenen Protagonisten erzählt, auf Augenhöhe, aus ihrer Sicht. Und das funktioniert nur, wenn die einzelnen Protagonisten wirklich sich markant voneinander unterscheiden und es nicht irgendwie konstruiert oder gekünstelt wirkt. Und dieser Mensch hat mir tatsächlich attestiert, dass nichts gekünstelt wirkt. Also der fand die Figurenzeichnung so überzeugend, dass man sagen kann, die sind alle für sich, können alle für sich stehen, sind alle überzeugend. Und das gelingt leider nicht immer. Ich erinnere mich, ich habe als Journalist mal in den 90er Jahren den Auftrag gekriegt, ein neues Buch von Christa Wolf zu rezensieren, die ich bis daher sehr geschätzt hatte, ne? Also Der geteilte Himmel und Kindheitsmuster und so weiter. Und dann kriegte ich von ihr auf den Tisch Cassandra Stimmen. Und das waren 9 Stimmen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und diese 9 Stimmen klangen alle nach Christa Wolf.
Naja, das ist schade.
Dann funktioniert Rollenprosa nicht.
Ja, ist richtig. Ja gut, aber ich meine, was man sich vornimmt, heißt nicht, dass man es auch immer kann. Es ist ein Versuch wert, aber ich meine, selbst ein Genie ist nicht dauernd ein Genie. Es wäre mehr anders als Goethe, wenn du das gesagt haben.
Goethe hat auch gesagt, wer immer strebend sich bemüht, den wollen wir erlösen.
Ja.
Also das ist eher meine Devise.
Okay. So hat jeder seinen Teil von Goethe. Es geht ja um die amerikanische Zone. Nun kommen Sie aber doch gar nicht aus der amerikanischen Zone rein.
In gewisser Weise doch. Also amerikanische Zone oder Yank-Zone, jetzt der neue Titel, bezieht sich auf die ehemalige B-Zone, also den Teil von Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, der eben damals die B-Zone ausmachte. Und das ist eine der Thesen des Buches, diese B-Zone mit seinen Städten Frankfurt, Stuttgart und München bildete das heimliche Rückgrat dieser Republik. Nicht die britische, nicht die französische und auch nicht die sowjetische Besatzungszone oder Berlin, sondern dort, wo die Amis sozusagen gewirkt haben, haben sie sozusagen die Nachkriegsbundesrepublik als Rückgrat der späteren Bundesrepublik dann doch sehr stark geprägt mit nicht nur Education und solchen Sachen, sondern auch wirtschaftlich mit den ganzen Kontakten, die sich da ergeben haben. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich als Gymnasiast in Stuttgart und später eben auch im Internat in Maulbronn in Committed Officers Clubs oder Enlisted Members Clubs, also den EM-Clubs, verkehrt habe. Die gibt es heute alle nicht mehr, aber das waren damals die Clubs, wo Rock'n'Roll oder Jazz oder sowas gespielt wurde und die ganze Popkultur rübergeschwappt ist. Und das war eigentlich schon eine amerikanisch beeinflusste Zone und Deutschland war eben dem Charme der Amis sehr stark erlegen, viel mehr als dem Charme der Rheinarmee im Nordrhein-Westfälischen oder im Niedersächsischen und natürlich noch viel, viel weniger bei den Russen. Also das war schon die Verführung und der Sog, den die Amis da entfaltet haben. Und wie gesagt, auch für meine Eltern, ich erinnere mich, die haben in den 60er Jahren sich mal, als sie sich's leisten konnten, ein Auto gemietet und sind 6 Wochen durch die Staaten gefahren. Und mein Vater war ein sehr selbstbewusster Mann, um nicht zu sagen ein autoritärer Sack. Aber als der zurückkam, ja, ich habe den noch nie so demütig, kleinlaut, um nicht zu sagen sprachlos erlebt. Also allein die schiere Größe des Landes, die Wucht auch der Natur, der hat natürlich diese ganzen üblichen Orte dann besucht, Niagara Falls und Grand Canyon, Rocky Mountains und so. Also das hat den ganz tief beeindruckt und der hatte das vorher nur so als Land gesehen, was ja keine Kultur hat, ja allenfalls eine Zivilisation, aber keine Kultur. Und dann kam der zurück und war doch ziemlich demütig. Und das war damals auch für die Eltern schon das Sehnsuchtsland, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und für uns Jungen natürlich dann auch, wobei dann der Vietnam.